Würdest du bitte in den Ofen hineinklettern und ihn reinigen?
Schreckszene, der Horror-Podcast.
Eine Produktion von Podnews.
Willkommen in der Schreckszene. Ich bin Lena und ich habe für diese Folge Ari mal einen Film vorgeschlagen, damit sie hier quasi eine Filmbildungslücke schließen kann. Wir sprechen über The Visit. Ich finde das so unangenehm, diesen Titel auszusprechen, weil da erst ein TH kommt und dann wieder ein normales S. Und an irgendeiner Stelle verhakt sich meine Zunge immer. Aber der Besuch. Wir besuchen Oma und Opa. Das ist ein Shyamalan-Film. Ich glaube, das haben nicht viele auf dem Schirm. Also vor allem, dass er diesen Film überhaupt gemacht hat. Ich habe das Gefühl, der ist gar nicht so bekannt. Und dann, dass der von ihm ist.
Ja, und für mich hat der Film halt immer, bevor ich den jetzt gesehen habe, so einen gewissen Märchentouch gehabt. Mhm. Weil ich glaube, wenn man mal einen Trailer gesehen hat, dann verbindet man immer so diese Backofenszene halt.
Ja.
Mit diesem Film. Und ich dachte, oh, das ist halt so ein bisschen Hänsel und Gretel-Vibes. Und naja, da ja jetzt bald Weihnachten bevorsteht und so in der Weihnachtszeit guckt man ja auch gerne mal Märchen, dachten wir uns,
und komm. Und setzt Kinder im Wald aus wie bei Hänsel und Gretel.
Genau, gibt's jetzt so ein Horror-Märchen, was am Ende irgendwie doch gar nicht so märchenhaft ist, aber ist egal, kommt jetzt hier, ob ihr wollt oder nicht. Vorweg gibt's natürlich aber auch wieder Horror-News, Streaming-Tipps, Kinotipps. Und ganz am Anfang sprechen wir ja immer drüber, was wir aktuell so geguckt haben. Und ich sehe in Lenas leeren Blick, der mir verrät, dass sie nichts Aktuelles geguckt
hat. Das Ding ist, ich gucke gerade unfassbar viele Horrorfilme, also wirklich richtig, richtig viele. Also wirklich, es ist schlecht für mein Gehirn, viele. Aber die sind halt alle für unsere Rückblickfolge. Und ich will dann immer nicht alles vorwegnehmen. Es sei denn, ich soll ein kleines Highlight schon mal vorwegnehmen, wenn du möchtest. Dann könnte ich was erzählen.
Na, hast du ein kleines Highlight?
Ja, ich weiß, dass ich dich davon nicht überzeugen kann. Ich habe es versucht, es wird nichts. Ist dann auch egal. Ich habe Late Night with the... Ja, zwei THs hintereinander. Late Night with the Devil. So.
Oh Gott.
Late Night Show mit dem Teufel, sagen wir dazu. Hm. Der ist super. Ich fand das Ende ein bisschen verwirrend, zwischendurch ein bisschen merkwürdig. Aber es geht halt damit los, dass die Geschichte von so einem Late Night Show Moderator erzählen. Und dann heißt es quasi, und hier zeigen wir euch jetzt quasi so die letzte Sendung. Und dann guckt man einfach so eine 70er-Jahre-Late-Night-Show, wo halt so Zeug passiert. Das fand ich total geil. Das war richtig, richtig cool. War wirklich mal was anderes. Hat wieder so Found-Footage-Vibes. Und ich finde den super. Aber ich denke, du hast was geguckt, so wie du es angesprochen hast, oder?
Ja.
Oh.
Ich habe was geguckt, wo wir beide eigentlich nicht so ein Fan von sind.
Oh, hast du einen Exorzistenfilm gesehen?
Nein, ich habe Terrifier 3 geguckt.
Was? Warum tust du das?
Naja, weil ich den für unsere Rückblickfolge sowieso gucken wollte. Und dann dachte ich mir, komm, let's go.
Dann okay.
Jetzt los. Und man kriegt das, was man erwartet. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Gewaltexzesse, klar, also das ist mit Sicherheit der brutalste Film des Jahres. Müssen wir wahrscheinlich nicht lange drüber diskutieren. Aber ich finde, wenn man Teil 1 und 2 kennt, sind die gar nicht mehr so schockierend. Also, es gibt eine Szene, die mich wirklich fertig gemacht hat. Der Rest war fast langweilig oder vorhersehbar, muss ich sagen. Aber ich bin ja eh nicht so ein Fan von dieser Art Horror. Also, einfach nur Gewalt und blutig ist so... Nee, weiß ich nicht, kann ich nicht so viel mit anfangen. Also vor allem, wenn das dann nicht auch noch, ne, wenn das in so einem tödlichen Spiel noch verwurstelt ist, so wie jetzt bei Saw, dann ist es nochmal was anderes. Dann finde ich, macht das Spaß. Aber jetzt ist es halt wieder Art der Clown in einem Weihnachtsmannkostüm, immer noch mit cooler Weihnachtssonnenbrille. Das möchte ich ihm auch zugute halten. Die finde ich auch so cool, dass ich uns beide die jetzt bestellt habe bei eBay.
Geil.
Und naja, aber ansonsten, ich weiß nicht, wenn man halt in Teil 1 gesehen hat, wie eine nackte Frau kopfüber aufgehängt, komplett in der Mitte einmal durchgesägt wird, ganz langsam und genüsslich, finde ich, kommt danach kaum noch etwas, was ich schockierender finde. Zum Ende hin, finde ich, waren da auch ein bisschen dumme Sachen dabei, wo ich mir so dachte, was soll das jetzt? Ja, es tut mir leid an die Fans. Es tut mir leid, was soll ich da sagen? Ich kann dem nicht viel abgewinnen. Außer die Weihnachtssonnenbrille.
Immerhin etwas. Aber die Frage, die uns jetzt alle brennend interessiert, ist ja, ob du in dein Popcorn gekotzt hast.
Nee, weil ich bin ja jetzt schon an die Gewaltexzesse von Art irgendwie auch gewöhnt. Aber wie gesagt, es war zwischendurch so, klar, verzieht man ein bisschen das Gesicht und denkt sich so. Und es war auch eine richtig schlimme Szene dabei, die ich wirklich schlimm fand. Aber das meiste kam für mich dann nicht überraschend.
Und wie viele vollgekotzte Popcorn-Tüten vergibst du?
Ich weiß nicht, aber ich wirklich kann mich da nicht festlegen. Also, das ist jetzt meine persönliche Beurteilung. 4 von 10.
Immerhin. Ich gebe für meinen, glaube ich, so 7 von 10. Weil das okay. Ende war wirklich ein bisschen komisch, aber ich fand den toll.
Neu im Stream.
Und da gibt's was, das läuft schon auf Magenta TV, nämlich Mayfair Witches. Das beruht auf der Romantrilogie von Anne Rice. Spielt in Schottland im 17. Jahrhundert. Erstmal hier nämlich Susan Mayfair, die einen Geist beschwört, der sie dann zur ersten Hexe der Familie macht und Böses entfesselt. Und hunderte Jahre später erfährt dann eine Neurochirurgin, dass sie die unerwartete Erbin dieser mächtigen Hexenfamilie ist.
Das ist das alte Mayfair-Haus.
Und was wissen Sie darüber?
Morde, verschwundene Personen. Aber dieses Haus ist wegen seiner Hexen berühmt geworden.
Sorry. Was? Erzählen Sie mir von Daniel Lamley. Wieso steht das in meiner Arbeitsakte?
Aber Sie waren dort.
Ich verstehe nichts von dem, was mit mir passiert.
Die Talamasca erforschen und dokumentieren das Unerklärbare. Ich bin beauftragt, die Mayfairs zu beschützen. Ihre Gabe ist die stärkste, die ich je gespürt habe.
Das ist jetzt sicherlich nicht das Gruseligste, was ihr je gesehen habt, aber ich finde, der Trailer sah auch ein bisschen sexy aus. Ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, dass das so leichte Vampire Diaries-Vibes einem geben könnte.
Das habe ich nie geguckt. Und jetzt habe ich Angst, dass ich zu alt bin, um Vampire Diaries zu gucken.
Ja, ich finde, das hat immer noch was.
Ja, aber weil du es ja auch schon als Teenie geguckt hast, das habe ich ja verpasst.
Ja, dann kann ich dir jetzt auch nicht helfen. Dann musst du das jetzt selbst entscheiden, Lena. Du bist schon groß. Bin mir sicher, du kriegst das hin.
Ja, wir schauen mal. Und jetzt gerade ganz frisch läuft auf Netflix Tarot tödliche Prophezeiungen. Da geht's halt darum, dass Teenager in so einem alten Haus sind und da finden sie ein Tarotspiel und die eine Freundin legt dann die Tarotkarten für alle anderen, obwohl sie selbst sagt, man darf nicht mit den Tarotkarten einer anderen Person arbeiten, tut sie das dann trotzdem und alles, was die Tarotkarten vorhersehen, passiert dann halt wirklich, aber auf tödliche Weise.
12 Karten zu einem Kreis. Eine noch in dessen Mitte. Deckst du diese letzte auf, nimmt die Lesung ihren Lauf.
Das ist ja unheimlich.
Ich weiß, irgendwie ist das ganze Deck strange.
Wo hast du das her?
Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, niemals die Karten eines anderen zu nehmen.
Wen juckt's? Wer fängt an?
Ich habe den Film für unsere Rückblickfolge schon geguckt. Ich kann den gar nicht empfehlen. Ich habe selten etwas so Belangloses gesehen. Ich glaube, in dem Moment, wo ich den Film ausgemacht habe, habe ich den schon wieder komplett vergessen, weil einfach...
Oh Mann!
Ich fand alles so vorhersehbar.
Aber der Trailer sah so cool aus. Ich finde die Figuren, die dann so lebendig werden aus den Tarotkarten, ich finde, die sehen richtig cool aus.
Ja, aber die Story ist halt blöd. Und dann gibt's halt einen, der dann immer so coole Gags reinwerfen soll. Und die sind alle scheiße. Die sind null lustig und auch gar nicht schlagfertig. Also,
nee. Weiß ich nicht. Also, vielleicht, wenn ich es noch schaffe, gucke ich mir den auch noch an für unsere Rückblickfolge. Vielleicht sehe ich das ja anders als du.
Glaube ich nicht, nee.
Na, mal gucken. Ganz frisch startet dann jetzt auch ab dem 21. November auf Magenta TV Dream Scenario. Nicolas Cage spielt hier einen Familienvater und Dozenten, der ja jetzt eher durchschnittlich ist, nicht sonderlich cool, auch nicht beliebt. Und plötzlich taucht er aber in den Träumen von Millionen von Menschen auf und wird dadurch zum Phänomen. Erstmal steht er in den Träumen nur so rum, fungiert dann nur so als Beobachter, doch schon bald geht's da in den Träumen doch deutlich brutaler zu.
Ich habe das Gefühl, du spielst mit dem Feuer.
Sag bitte, hilf mir!
Ich mach doch rein gar nichts mit dem.
Wissen Sie, Ruhm hat hin und wieder weniger wünschenswerte Nebeneffekte. Darauf müssen Sie sich vorbereiten.
Vielleicht sollten wir die Sache abkühlen lassen.
Was? Was meinst du?
Es ist peinlich.
Was genau meinst du?
Ich schätze, dann sehe ich dich wohl in meinen Träumen.
Ja, natürlich nicht.
Auch ein Kinofilm aus diesem Jahr, den ich auch schon geguckt habe für unsere Rückblickfolge. Und ich muss leider sagen, ich fand ihn doch sehr langatmig. Und die meiste Zeit auch sehr langweilig. Mehr dazu dann aber in der Rückblickfolge.
Finde ich total schade, weil ich finde, dass die Geschichte an sich total cool klingt. Also wirklich ja. Mal nach was Neuem. Und wenn du dann sagst, das ist enttäuschend, ist das doof.
Neu im Kino.
Auch ganz frisch jetzt ab dem 21. November startet im Kino Spiders, ihr Biss ist der Tod. Da geht's um Caleb. Caleb wird bald 30. Hat aber leider jetzt nicht unbedingt Grund zum Feiern. Er streitet sich nämlich mit seiner Schwester um ein Erbe, hat sich noch mit seinem besten Freund verstritten. Und da er an exotischen Tieren interessiert ist, bringt er eines Tages eine giftige Spinne mit nach Hause, die dann aber, Überraschung, entkommt.
Wo bekommst du die bitte her?
Du schläfst mit diesen Viechern im Zimmer?
Ich sprich sogar mit ihnen.
Im Ernst jetzt?
Kannst du mir glauben.
Ich sehe dich nicht. Du versteckst dich. Mist.
Etwas, das einen so schnell umbringt, das gibt's nicht mehr.
Das kam nicht von der Spritze an seinem Arm.
Wenn es nicht von der Spritze kam, woher kam's dann?
Das ist ein französischer Horrorfilm, der letztes Jahr schon dort im Kino lief und es dann nach, ja doch, relativ guten Kritiken jetzt auch nach Deutschland ins Kino geschafft hat. Und auch wenn's mich komplett schüttelt, nur wenn ich mir den Trailer angucke, ich werde versuchen, für unsere Rückblickfolge auch diesen Film zu schauen. Sting, das ist ja der andere Spinnenfilm aus diesem Jahr, habe ich auch noch nicht geguckt. Vielleicht schiebe ich es ein bisschen vor mir her. Ich werde es auch bei Tag gucken müssen, mit viel Licht.
Ich werde es gar nicht gucken.
Das habe ich mir gedacht.
Und ab dem 28. November läuft im Kino Caddo Lake oder Caddo Lake.
Nee, Caddo, glaube ich, Caddo. Sagen okay. Die im Trailer. So heißt der See.
Das dachte ich mir. So weit bin ich geistig schon gekommen.
Toll.
Den hat auch Shyamalan produziert. Und für mich sah dieser Film auch ziemlich cool aus. Da geht es um so einen Typen, der seine Mutter schon auf dem Caddo Lake verloren hat. Die ist da wohl irgendwie verschwunden. Und jetzt verschwindet auch seine Tochter auf dem gleichen See. Und jetzt vermuten die halt, dass mit diesem See irgendwas nicht stimmt, weil da halt auch merkwürdige Dinge passieren, die auf so einem See eigentlich nicht so passieren. So zum Beispiel, dass da halt Wölfe auf dem See sind. Kennt man sonst nicht.
Mom, hat sie dich angerufen? Wie lange ist sie schon weg?
Wir werden den ganzen See absuchen.
Entweder hat sie jemand entführt oder sie ist verletzt.
Ich weiß, dass meine Mom da draußen war.
Anna, wo bist du?
Das klang halt so nach Bermuda-Dreieck in klein. Und deswegen finde ich das irgendwie total cool.
Na, so klein ist es, glaube ich, gar nicht. Sagen die das nicht im Trailer, dass dieser See irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Hektar groß ist? Das sah schon riesig aus.
Aber wenn es ein See ist, wird er wohl kleiner sein als das Bermuda-Dreieck, oder?
Weiß ich nicht. Weißt du, wie groß das Bermuda-Dreieck ist?
Ist nicht ausgemessen, nee.
Da müssen wir nochmal das Geodreieck anlegen.
Ja.
Gute Neuigkeiten für alle Orphan-Fans. Da kommt jetzt ein dritter Teil. Und das tatsächlich auch wieder mit Isabel Fuhrman in der Rolle der Esther, die übrigens mittlerweile 28 Jahre alt ist, aber wieder in die Rolle der Neunjährigen schlüpft. Das ist krass. Ich bin gespannt, wie gut die das hinkriegen. Der erste Film kam ja 2009 raus, handelt von einem Ehepaar, das ja sein Baby verliert und dann ein neunjähriges Mädchen adoptiert, das dann ja gar nicht so unschuldig ist, wie alles erstmal scheint. Und 2022 kam ja dann Orphan First Kill. Genau, das war das Prequel und nun kommt da eben der dritte Teil. Damit wird die Trilogie dann komplett sein und mein innerer Monk kann Frieden finden.
Dann können wir ja auch mal eine Orphan-Folge machen, weil ich habe da nämlich auch mal wieder eine Filmbildungslücke. Ich habe die Filme nie gesehen, obwohl die mich total interessieren.
Wenn der dann im Kino kommt, würde ich sagen, haben wir ein Date. Und dann gibt es da auch eine Folge dazu.
Und es sind jetzt Details bekannt geworden zu Scary Movie 6. Und zwar sind die Wayans Brothers, heißen die so?
Ich würde sagen, dass man das so ausspricht.
Wayans.
Wayans.
Wayans klingt. die vereinen sich wieder. Es sind drei Stück. Und nach über 20 Jahren arbeiten die da jetzt wieder zusammen am Drehbuch. Die wurden nämlich damals beim zweiten Film oder vor dem zweiten Film, ich weiß es gar nicht genau, auf jeden Fall gefeuert.
Also die haben den ersten Film gemacht.
Und den zweiten nicht, weil da stand dann halt irgendwie so ab dem zweiten Film oder so. Und dieser Satz war halt irgendwie voll krude formuliert. Deswegen wusste ich dann nicht, ob sie jetzt beim zweiten noch da waren oder nicht. Hm. Und die haben das ganze Ding aber erfunden. Das ist voll gemein. Dann wurden die einfach rausgeschmissen und dann ohne sie weitergemacht.
Frechheit.
Jetzt vermutet man, dass der sechste Teil eventuell an den zweiten anknüpfen könnte. Und außerdem ist auch schon bekannt, aber ich glaube, das konnten wir uns auch alle denken, dass auch Ghostface wieder dabei sein wird. Aber ich meine, Scary Movie ohne Ghostface wäre auch komisch, oder?
Ja, und spielt nicht sogar auch wieder die Schauspielerin mit, die Brenda immer gespielt hat in einigen Filmen?
Ich habe jetzt 6 Artikel gelesen, das stand da nicht drin.
Ich glaube, ich habe das gesehen. Ich weiß nicht, ob es schon zu 100% feststeht, aber ich glaube, die hat Interesse. Also vielleicht sehen wir da dann doch wieder das ein oder andere bekannte Gesicht. Ich freue mich da sehr drauf. Wissen wir schon, wann das kommt?
Nee, noch nicht so richtig. Naja, wenn die auch jetzt erst so richtig anfangen. Also wenn jetzt erst bekannt ist, wer am Drehbuch arbeitet, ich glaube, dann weiß man auch nicht, was kommt. Aber wenn das kommt, machen wir, glaube ich, auch eine Scary-Movie-Folge.
Aber sowas von. Und dann gibt es noch eine Nachricht zum Disney-Horror-Universum. Das wächst ja immer weiter. Und nun soll wohl nächstes Jahr auch ein Pinocchio-Horrorfilm kommen, namens Pinocchio Unstrung. Und ich muss ja sagen, Pinocchio ist ja auch so schon einfach fucking gruselig.
Mm.
Ich habe den irgendwann vor kurzem mal wieder geguckt und ich dachte mir auch so, was ist da los? Kleine Holzpuppe, die lebendig wird, dann irgendwie so vom rechten Weg abkommt, auf einer Insel landet, wo Kinder saufen und rauchen, nur um sich dann in Esel zu verwandeln, damit sie dann gewinnbringend verkauft werden können, dann noch vom riesigen Wal verschluckt werden. Ey, das ist ein richtig stressiger Tag da in dem Film.
Stressig.
Aber richtig.
Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich finde es einfach an sich schon gruselig, dass die Holzpuppe lebendig wird.
Ja, na und das Ganze wird jetzt noch verstörender. Ich habe Bilder gesehen schon von der Pinocchio-Figur. Sieht cool aus. Und Geppetto wird gespielt von Richard Brake. Den könnte man kennen. Der hat nämlich den Night King bei Game of Thrones gespielt. Und dann ist da noch jemand im Cast, nämlich Robert Englund. Und über den haben wir gerade in unserer letzten Folge gesprochen, denn das ist der Freddy-Darsteller, der hier aber leider nur mit seiner Stimme mitwirkt, nämlich als sprechende Grille. Aber immerhin, dachte ich mir, komm.
Ja. Und da wir Banausen den Film auf Deutsch gucken, haben wir eh nichts davon, aber
ja, wahrscheinlich.
Ja.
Ja, und hier geht es jetzt wohl in Pinocchio Unstrung um einen Jungen namens James, der dann halt eben die magische Holzpuppe von seinem Großvater Geppetto dann kennenlernt und ja, dann einen großen Fehler macht. Er zeigt ihm nämlich die grausame Welt und Pinocchio sagt dann, das ist ja alles schon ganz schön kacke hier, dann befreie ich jetzt die Welt von allen bösen Dingen.
Das ist so cool, politischer Pinocchio.
So ein bisschen, wie sagt man? Selbstjustiz.
Ach so, er metzelt rum. Ja, stimmt, das ist ein Horrorfilm.
Sagt man Selbstjustiz? Heißt
ja,
das so?
Ja.
Ja. Ja.
Was man halt so macht als Holzpuppe. Ja, und damit kommen wir zum Thema der heutigen Folge. Was doof ist, dass ich das ansage, weil jetzt muss ich den Filmtitel nochmal sagen. Wir sprechen über The Visit. Das ging jetzt eigentlich voll.
Ja.
Das war okay. Ja, ich habe mir den gewünscht, weil ich den damals total toll fand. Ich glaube, ich habe den mit meiner Schwester geguckt, wenn mich nicht alles täuscht. Und wir hatten damals auf jeden Fall beide auch echt viel Angst, was ich jetzt im Nachhinein gar nicht mehr nachvollziehen kann. Aber durch so einen Podcast härtet man halt auch einfach so ein bisschen ab. Das ist auch ein Found-Footage-Film. Das hatte ich komplett vergessen, dass es so ist.
Ey, ich auch. Was, glaube ich, daran liegt, dass die Bilder so hochauflösend sind und teilweise so, ja, wie sagt man denn, gerade, also halt nicht so krass verwackelt, dass das ich auch nicht mehr auf dem Schirm hatte.
Ja, merkt man halt wirklich kaum. Und du kanntest den ja vorher noch nicht, ne?
Nee, also der ist ja von 2015 und ich kenne den Titel, hab dann aber halt gehört, dass der nicht so gut sein soll. Deswegen habe ich den dann nie geguckt. Und jetzt kamst du um die Ecke und dann dachte ich mir, na komm, dann gebe ich dem jetzt mal eine Chance.
Und, bist du mir jetzt böse?
Nee, böse bin ich nicht, aber auch nicht dankbar.
Schade.
Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Also ich finde den jetzt nicht beschissen, ich fand ihn jetzt aber auch nicht toll. Egal, gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein.
Ja.
Wo man hier vielleicht gewisse Dinge hätte besser machen können, weil insgesamt finde ich die Idee gut und auch so den Verlauf der Handlung und so. Dazu gleich mehr. Kurz mal für euch, für die, die den Film noch gar nicht kennen und überhaupt nicht wissen, worum es eigentlich geht. In The Visit geht es um die Geschwister Becca und Tyler. Die verbringen eine Woche bei ihren Großeltern, die sie vorher noch nie kennengelernt haben, weil die Mutter halt vor langer Zeit den Kontakt abgebrochen hat. Und ja, erstmal verstehen sich alle ganz gut. Doch dann benehmen die Großeltern sich halt so nach und nach seltsam.
Ich glaube, Oma geht's nicht gut.
Deiner Großmutter geht es bestens.
Oma und Opa benehmen sich irgendwie merkwürdig.
Ich wusste, dass dieser Anruf kommen würde. Sie sind einfach etwas sonderbar.
Hey, warum starrt Oma in den Brunnen? Hi, Opa!
Mom, irgendwas stimmt nicht mit Oma und Opa.
Sie sind eben alt.
Was ist in dem Schuppen?
Oma? Bist du hier unten?
Genau, an dieser Stelle sei natürlich gewarnt, dass wir hier auch über das Ende sprechen. Und es gibt hier schon auch so einen Twist in der Geschichte. Da wäre es halt wirklich einfach ärgerlich, wenn man da gespoilert wird. Also, falls ihr den noch nicht gesehen habt, ne, wisst ihr Bescheid.
Spoiler-Alarm!
Genau, Regie und Drehbuch von dem Film sind von M. Night Shyamalan, Produktion auch von ihm und aber auch von Jason Blum. Also das ist ja dann wirklich einfach eine geile Kombi. Ich glaube, es war sogar ein Blumhouse-Film, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, oder? Ich glaube, ich habe am Anfang das gesehen, wie dieser Stuhl durch die Ecke fliegt und dann dieses Mädchen, weil früher hatte Blumhouse so einen geilen Trailer. Da hatte ich da dann immer schon Angst, wenn das passiert ist.
So, ich habe jetzt hier parallel geguckt. Ja, es ist Blumhouse, aber zusammen mit Blinding Edge Pictures. Meine Güte. Leichte Ausspracheschwierigkeiten hier heute.
Ja, das zieht sich durch die Folge. Und ja, wir haben ja schon mehrere Folgen über Shyamalan-Filme gemacht. Zum Beispiel über Signs und auch über The Village. Das heißt, ich will euch jetzt auch nicht zum 100. Mal erzählen, wer M. Night Shyamalan ist. Irgendwann wird es ja auch langweilig. Ansonsten ist der halt natürlich total bekannt für The Sixth Sense. Da haben wir auch schon mal in unserer Oscar-Folge drüber gesprochen. Auch ein cooler Film und war jetzt gerade im Kino Trap. Den fand ich super. Man kann ihn nur lieben oder hassen und du findest ihn merkwürdigerweise mittelmäßig. Ja. Aber ich finde auch, bei Shyamalan hat man so ein bisschen die Garantie, dass der irgendwie nie richtig furchtbar sein kann, oder? Also ich finde Shyamalan-Filme eigentlich, glaube ich, immer gut. Ich weiß gar nicht, ob der irgendwann mal einen gemacht hat, den ich schlecht fand.
Ja, dann magst du seinen Stil offensichtlich. Ja. Okay, dann steigen wir mal ein bisschen tiefer in die Handlung. Und wie gesagt, es geht hier um die Geschwister Becca, 15 Jahre alt, und ihren Bruder Tyler, 13. Und die nehmen dann die Einladung ihrer Großeltern an, da eine Woche bei denen auf dem Land zu verbringen, auch um ihrer Mutter Loretta ein bisschen was Gutes zu tun. Die möchte nämlich mit ihrem Freund eine Kreuzfahrt machen. Und dann haben alle gewonnen, denken die beiden sich, und machen sich dann eben auf, da eine Woche bei ihren Großeltern zu verbringen, die sie allerdings noch nie kennengelernt haben, weil Mama Loretta nämlich noch relativ in jungen Jahren ausgezogen ist. Irgendwie gab es da ein Techtelmechtel mit einem Vertretungslehrer. Das war dann da ein ganz großer Skandal auf dem Dorf. Und sie möchte nicht so richtig sagen, was da damals passiert ist, weshalb sie gegangen ist, was da irgendwie beim Auszug passiert ist. Aber sie hat halt eben seitdem ihre Eltern nie wiedergesehen.
Ja, und das finde ich halt in dieser Ausgangssituation schon so richtig, richtig komisch. Also welche Mutter sagt denn, okay, ich habe diese Leute seit irgendwie, keine Ahnung, 15 Jahren oder so nicht mehr gesehen, ihr kennt die nicht, ihr fahrt da jetzt alleine hin und ich gebe euch nicht mal irgendwie am Bahnhof ab und sagt denen mal kurz, hier, guten Tag und der Junge hat eine Erdnussallergie oder so, sondern einfach, jo, tschüss. Und dann auch die Eltern nicht mal anrufen oder so von wegen, hey, seid ihr gut angekommen oder so, also... Das ist doch super merkwürdig. Sowas macht doch keiner. Und das war ja auch jetzt gar keine schlechte Mutter oder so. Die war ja ansonsten, glaube ich, total super.
Aber stimmt, jetzt wo du es sagst, ist mir beim Gucken, ist mir das gar nicht so negativ aufgefallen. Aber ja, es ist eigentlich schon ein bisschen seltsam. Ich habe es halt drauf geschoben, dass sie ihre Eltern einfach so lange nicht sprechen wollte. Weil die haben ja den Kontakt gesucht. Sie sagt ja, nachdem sie ausgezogen ist, haben sie bei ihr angerufen. Sie ist aber halt nie rangegangen. So. Hm. Und ich glaube, sie sucht da die Schuld dann schon sehr bei sich und denkt sich jetzt, ja, Mann, die wollen ihre Enkel kennenlernen, dann sollen die da jetzt halt mal hinfahren. Von daher.
Ich fand das total komisch.
Witzig fand ich, als die Mutter halt direkt das erste Mal auf der Bildfläche erscheint, denn die Schauspielerin kenne ich.
Ja, ich auch. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht genau, woher ich die kenne. Ich habe nämlich mal geguckt, die wird gespielt von Catherine Hahn. Und ich glaube...
Oder wird, sagt man Hahn?
Glaube ich nicht, oder?
Aber bei Grey's Anatomy heißt die eine doch auch Dr. Hahn.
Die heißt doch... Vielleicht wird die anders geschrieben.
Keine Ahnung.
Egal. Irgendwie so. Und man kennt die anscheinend aus der Serie Crossing Jordan... Die habe ich aber halt noch nie gesehen. Und ansonsten spielt sie mit bei Wie werde ich ihn los in 10 Tagen? Und da ist mir aufgefallen, ich muss diesen Film unbedingt noch mal gucken. Dann in den Bad Moms Filmen. Und sie hat auch eine Rolle in einer Folge Brooklyn Nine-Nine und eine kleine Rolle bei Parks and Rec.
Ja, aber die wichtigste Rolle hast du vergessen.
Echt jetzt?
Ja, denn Marvel-Fans kennen sie als Agatha Harkness. Und die... Serie Agatha All Along, die lief ja jetzt die letzten Wochen bei Disney Plus.
Ah.
Und da ist sie sehr cool. Also ich mag die Figur. Ist auch, glaube ich, würde ich sagen, schon ein Publikumsliebling. Zumindest damals auch schon in WandaVision. Und deswegen, war ich erstmal überrascht und war so, ach, guck mal hier, kennste.
Ich kenne die, glaube ich, tatsächlich größtenteils wahrscheinlich aus dieser einen Folge bei Brooklyn Nine-Nine, weil ich habe diese Serie schon so oft geguckt, könnte ich mir vorstellen, dass ich die damit in Verbindung bringe.
Ja, und tatsächlich kam mir auch die Tochter dann bekannt vor, also die, die Becca spielt. Und ich musste es dann doch nochmal nachgucken, es hat mich nämlich wahnsinnig gemacht. Die spielt nämlich bei Better Watch Out mit. Und das ist ja so ein Weihnachtshorrorfilm, über den wir letztes Jahr auch in unserer Weihnachtshorrorfolge gesprochen haben. Und den fand ich ja so cool. Du mochtest den ja nicht so?
Nee.
Ja, und dann, musste ich halt auch nochmal nachgucken, der Bruder spielte halt dann auch mit. Den, muss ich aber sagen, habe ich nicht erkannt, aber der spielt auch bei Better Watch Out mit.
Ja, und das sind auch beides australische Schauspieler. Und die sollen ja auch Geschwister spielen. Es war einfach ein Zufall, aber es ist irgendwie lustig. Sie kennt man sonst wohl noch von The Society, The Staircase und bei Elvis hat sie wohl auch mitgespielt.
Ja, da war sie die Priscilla, heißt sie so, die damalige Frau, Freundin von Elvis.
Ach, echt? Ich habe den Elvis-Film halt nicht geguckt. Eher noch bei Wildlife und Head South.
Ja, also die Besetzung kann man kennen. Kann man die Großeltern irgendwoher kennen?
Ja, die Oma wird gespielt von Dana Dunnigan. Die hat nicht so viele Filme gespielt, weil die halt auch viel am Theater war und so. Also The Visit ist ihr größter Film, aber sie hat wohl in der Horrorserie The Strain mitgespielt und das war wohl so eine Serienverfilmung von Der Exorzist. Mhm. Ich weiß es nicht. Dadurch, dass ich ja Exorzistenfilme nicht so mag und so, habe ich das dann dementsprechend nicht geguckt, aber dann können halt vor allem Horrorfans sie da kennen. Und Opa wird gespielt von Peter McRobbie und den kennt man wohl sehr, weil der bei Law and Order und in allen Spin-Offs immer die Rolle von Walter Bradley gespielt hat. Ich habe noch nie eine Folge Law and Order geguckt.
Ich auch nicht.
Aber Law and Order Fans wissen jetzt, wer das ist. Und nee, doch, du könntest den auch kennen. Bei ihm ist nämlich auch was Marvel-mäßiges, weil er seit 2015 bei Marvels Daredevil in der Rolle Father Lantham zu sehen ist. Sagt dir das irgendwas? Ich habe das nicht geguckt.
Ja, okay. Ja, doch, das stimmt. Das Gesicht kam mir echt ein bisschen bekannt vor. Hm.
Ansonsten hat er mitgespielt bei Gotham. Hast du das geguckt?
Ja, aber nur ein paar Folgen.
Okay, das hat mein Freund geguckt. Und ansonsten bei Marvel's The Defenders habe ich auch nicht geguckt. Bridge of Spies habe ich geguckt. Kann mich aber nicht an Opa erinnern. Ansonsten Lincoln und Brokeback Mountain.
Ah. Mensch.
Ja.
Oh, schon ein bisschen was gemacht.
Ja, ja, der hat schon viel gemacht. Also ich habe ja wirklich nur das Größte rausgesucht. Der ist jetzt kein Megastar wie jetzt, keine Ahnung, George Clooney oder so, aber man kann ihn kennen.
Genau, so, jetzt kommen hier auf jeden Fall alle munter fröhlich zusammen, bis auf die Mutter natürlich, die ist mit ihrem Lover auf der Kreuzfahrt. Und ja, erstmal wirkt alles ganz entspannt. Die Großeltern wirken nett, die Kinder kommen da erstmal an, beziehen da ihr Zimmerchen. Und ich fand das so lustig, dann wird erstmal direkt Schere, Stein, Papier darum gespielt, wer jetzt eigentlich das größere Bett kriegt. Und mir ist wieder aufgefallen, es nimmt einfach jeder zu Beginn Schere.
Nee, es gibt ja einen Trick, wie man bei Schere, Stein, Papier immer gewinnen kann.
Ja, auf jeden Fall nicht als erstes Schere nehmen. Oder Papier. Ich glaube, es ist sinnvoll, als erstes Stein zu nehmen, weil fast alle als erstes Schere nehmen, nicht?
Nee, das stimmt. Also es gibt wirklich Statistiken dazu und die besagen, dass vor allem männliche Spieler immer als erstes Stein nehmen. Das heißt, wenn man Schere, Stein, Papier gegen einen Mann spielt, sollte man als erstes immer Papier nehmen.
Okay, gut. Also wenn ihr den nächsten Geschwisterstreit um das größere Bett auskämpft, wisst ihr Bescheid, was ihr achten müsst. Und was wir noch nicht erwähnt hatten, glaube ich, ist, dass die Geschwister ja eine Doku drehen. Ich glaube, die wollen so ein bisschen so die Geschichte ihrer Mutter, Werdegang und ja, so das Elternhaus etc. mit Interviews und so. Deswegen begleiten die quasi alles mit der Kamera und wir sehen die ganze Zeit immer alles eben durch die Handkameras, die sie dabei haben. Aber eben gar nicht mal so verwackelt oder so und auch in relativ guter Qualität.
Also die Kinder haben quasi eine unrealistisch gute Kamera mitgebracht.
So, und dann werden da direkt mal abends die Regeln aufgestellt von den Großeltern, nämlich, dass die Kinder 9:30 im Bett zu liegen haben. Danach wird das Zimmer nicht mehr verlassen. Sie haben übrigens eine eigene Toilette zu ihrem Zimmer, was da abgeht. Also ne, auf Toilette können sie schon noch, aber das Zimmer wird ab 9:30 nicht mehr verlassen. Und als dann aber eben Becker noch mal so ein kleines Hüngerchen kriegt zu später Stunde und sich noch so ein paar Kekse holen will aus der Küche, sieht sie, wie die Großmutter plötzlich einfach im Strahl durch die Gegend kotzt.
Ja.
Das sieht schon ein bisschen seltsam aus.
Ja.
Naja, sie spricht das nächsten Tag auch gleich an. Der Großvater tut das ein bisschen ab. Ja, ja, der ging's nicht so gut. Jetzt ein bisschen Magen-Darm und so. Naja. Alles erstmal nicht weiter wild. Und dann spielen die beiden Verstecken. Ich glaube, die entdecken dann, dass man so unterm Haus, ich glaube, das ist so ganz typisch bei amerikanischen Häusern, ja, oder?
Ich habe das auch bei Modern Family mal gesehen, dass man irgendwie immer unters Haus, aber die haben nie einen Keller. Obwohl, doch bei Modern Family haben die den Keller. Egal.
Aber du kannst immer ganz oft unters Haus irgendwie krabbeln.
Ja.
Und da spielen die dann halt so Verstecken und plötzlich kommt halt die Oma so, als wäre sie besessen, so auf allen Vieren krabbelt sie halt so richtig gruselig, auch unter dem Keller so lang.
Sie rennt dabei auch so halb. Also die ist so richtig, richtig schnell beim Krabbeln.
Ja. Und hat auch dann plötzlich so eine komische Stimme, ne? Die wirkt dann sehr tief.
Ja. Und die Kinder haben ja auch richtig, richtig Angst vor der, verständlicherweise.
Ja, hätte ich auch.
Ja.
Aber es war dann am Ende alles nur ein Scherz. Sie kommt dann auch rausgekrabbelt und lacht dann und naja, erstmal so ein bisschen seltsam.
Das Komische ist auch, als sie weggeht, sie hat halt so einen ganz langen Rock an, verfängt er sich so in ihre Arschfalte und ihr eines Bein plus Pobacke hängt halt komplett raus. Und ich finde, man sieht diese Frau in diesem Film ziemlich oft nackt in sehr würdelosen Situationen. Also es ist irgendwie nicht so schön.
Stimmt, ja, jetzt wo du es sagst.
Die ist ganz schön oft nackig.
Ja, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen.
Aha.
Aber auch der Großvater verhält sich so ein bisschen komisch. Der geht irgendwie regelmäßig in die Scheune und verlässt sie dann wieder. Und das auch so seltsam. Also das sieht man auch öfter mal so im Verlauf des Films, dass die Großeltern sich so ein bisschen bewegen wie Sims die gerade keine Aufgabe von uns gekriegt haben.
Ja.
Und dann erstmal so ein bisschen dumm in der Gegend rumstehen. Und wenn man halt so lange ihnen keine Aufgabe gibt, dann suchen sie sich halt selber was. Und
ja, und dann stellen sie ihren Teller auf den Boden.
Genau. Und laufen halt so irgendwie so ein bisschen ziellos so durch die Gegend.
Ja.
Und machen dann irgendwelche Dinge. Und so wirken die auch.
Das hast du sehr treffend beschrieben.
Ne? Ey, es hat mich so krass daran erinnert einfach.
Hätte eigentlich nur noch gefehlt, dass sie so nach oben winken.
Schemilam, Hamenu. Irgendwie so. Ja, ich habe Hunger, ich muss zur Toilette. Ich will duschen, ich stinke. Keine Ahnung.
Ja, das tun sie wirklich. Und übrigens, es gibt anscheinend von diesem Film 3 Fassungen, aber nur so eine ist halt fertig geworden. Also die hier ist angeblich so Horrorkomödie und es gibt aber auch noch die nur Horrorfassung und dann die nur Komödiefassung. Und ich frage mich, ob deswegen sowas Absurdes hier noch drin gelassen wurde, weil es halt einfach so eine Mischung ist.
Was? Warte mal, habe ich das jetzt richtig verstanden? Es gibt noch unterschiedliche Fassungen von dem Film?
Ja, aber die wurden nie veröffentlicht. Ich weiß auch nicht, ob es die quasi nur als Drehbuch gab oder ob die wirklich gedreht wurden. Aber Shyamalan hat mal selber gesagt, dass es den Film theoretisch in 3 Fassungen gibt. Und das hier ist quasi die goldene Mitte aus Horror und Comedy.
Okay. Ja, aber es ist halt nicht so Comedy auf die 12. Es ist so, es ist so ungewollt komisch manchmal.
Ja, und das finde ich, hat er aber richtig, richtig gut gemacht, weil du kommst auch nicht so aus diesem Horror so raus, weil es kommt keiner und wirft einen schlechten Gag rein, sondern du siehst halt einfach eine Pobacke in einer Situation, in der du nicht damit rechnest.
Naja, doch, also ich sag mal, die schlechten Gags kommen halt von Tyler, also von dem 13-jährigen Bruder, weil ich habe mich auch zwischendurch gefragt, was mit dem eigentlich?
Ich habe den Film auch 2 Minuten vorm Ende ausgemacht, weil ich es nicht mehr ertragen habe.
Also der, ja, tut wie der größte Obermacker mit von wegen, ja, ich schreibe ja hier mit 2 Mädels gleichzeitig und so. Und rappt ja dann auch zwischendurch immer so richtig schlechte Songs, in denen es meistens auch um Frauen geht oder um, weiß ich nicht, es ist halt so ein bisschen möchte gern Gangster-Rap, würde ich es jetzt mal nennen.
Ja.
Und gibt zwischendurch auch so eine Szene, wo er so oberkörperfrei irgendwie so in die Kamera guckt und seine Schwester auch fragt, was machst du da? Und er halt sagt, na hier, ein kleiner Leckerbissen für die Ladies. Und du denkst, ja, also, Diggi, du bist 13, Alter, deine Hühnerbrust will keiner sehen. Nee, ey, wirklich nicht. Naja, er findet sich cool.
Immerhin, weißt du, immerhin einer.
Und das ist doch das Wichtigste.
Ja.
Ne? Dass der gutes Selbstbewusstsein hat.
Ja.
Ja, und wie gesagt, wir haben ja schon erwähnt, dass der Opa irgendwie zwischendurch immer ständig in die Scheune rennt und Tyler guckt dann auch nach und dann wird es richtig eklig, weil er findet dann so einen Berg voll geschissener Windeln.
Mhm.
Ja. Aber auch dafür gibt es natürlich wieder eine Erklärung, weil die Oma dann sagt, ja, Opa ist inkontinent und der schämt sich, der bringt das immer alles in die Scheune und verbrennt dann die Windeln regelmäßig auf dem Feld.
Ja, und Tyler, also einerseits ist es natürlich super eklig, eine Scheune voller vollgekackter Windeln zu finden, aber Tyler hat ja auch so eine Keimphobie.
Mhm.
Also es gibt ja auch zwischendurch so eine Szene, wo er so meinte, im Bad waren keine Handtücher mehr und jetzt sind überall diese Wesen auf meinen Händen. Und ich glaube, er meint halt einfach sowas wie Bakterien oder so. Und seine Schwester sagt ja noch, hier, du kannst es an meinem T-Shirt abtrocknen. Er so, nein, kann ich nicht, es ist jetzt zu spät, die sind jetzt überall. Also der hat da sowieso noch mal eine sehr sensible Auffassung.
Ja, und dann sind sie ja zwischendurch noch bei der alten Schule ihrer Mutter, wo dann der Opa plötzlich anfängt, so einen anderen Typen auf offener Straße zu verprügeln, weil der ihn wohl beobachtet hat. Hat er aber nicht.
Was noch wichtig ist, auf dem Weg dahin spielen die so ein Spiel und die Kinder denken sich immer Geschichten aus. Also die zeigen auf ein Haus und dann sagen sie, okay, wer wohnt da? Und dann erzählen sie sich halt eine Geschichte, also was sie sich halt einfach gerade ausgedacht haben.
Das finde ich cool.
Und sie sagt, da wohnt ein Mann, er ist Polizist, er heißt Jerry und er geht nie ans Telefon. Das ist noch wichtig für später. Das behalten wir hier mit im Hinterkopf.
Okay. Ja, und jetzt folgt hier auch wirklich eine seltsame Szene auf die andere, als die Kinder dann ins Bett gehen, hören sie nachts plötzlich komische Geräusche, öffnen die Tür und da steht Oma mal wieder nackt und kratzt an der Wand.
Mhm. Und da hatte ich halt richtig, richtig Angst früher, als ich das gesehen habe, den Film.
Ja, das sieht auch wirklich gruselig aus.
Ja.
Also es sieht schon nicht gesund aus, muss man sagen. Und naja, wie gesagt, sie ist dabei auch wieder mal nackt und findet es dann ein bisschen lustig. Tyler sagt dann so, scheiße, Becker, ich bin blind. Das fand ich dann auch ein bisschen witzig. Und dann kommt es irgendwie nächsten Tag dazu, dass die Oma dann so aus Versehen beim Backen die Laptop-Kamera verschmiert.
Mhm.
Und sie dann nicht mehr mit ihrer Mutter FaceTimen können, Skypen, was auch immer. Also das ist dann irgendwie schon so ein bisschen, ne? Und da finde ich auch gut, dass Tyler dann auch sagt, so nach Motto, kommt dir das nicht merkwürdig vor?
Ja.
Also das wird dann nicht einfach so hingenommen, sondern das fand ich dann gut, weil ja, es ist halt ein Horrorfilm. Und ja, natürlich ist es seltsam, dass jetzt genau nur die Laptop-Kamera verschmiert wird.
Ja, da musst du dich schon sehr doof anstellen.
Ja, und jetzt kommt halt eben die Szene, die mich irgendwie sehr an Hänsel und Gretel erinnert, ganz offensichtlich. Denn Oma bittet eben Bäcker, ob sie nicht mal den Ofen sauber machen kann. Und da der Ofen anscheinend relativ tief ist, soll sie da dann halt auch richtig so reinkrabbeln. Und wirklich, du siehst es und du denkst die ganze Zeit nur, macht sie gleich die Tür zu, gleich schiebt sie sie rein und macht die Tür, jetzt gleich passiert's. Aber es passiert nicht.
Ja, ich glaube, alle dachten es. Nee, es passiert einfach gar nichts.
Nee.
Sie kommt einfach wieder raus und dann ist der Ofen jetzt halt ein bisschen sauberer als vorher. Und das war's einfach.
Ja, aber es ist schon so eine unangenehme Spannung in dem Moment, die ich gut finde. Und Becker will dann mit ihrer Oma auch ein Interview führen und fragt sie dann halt, was dann damals vorgefallen ist mit der Mutter, als sie das Elternhaus verlassen hat. Und Oma rastet dann komplett aus. Und dann beschließen die Geschwister eben, dass sie die Kamera nachts aufstellen, um ein bisschen mehr zu beobachten, was da eigentlich los ist im Haus. Und dann sehen sie nächsten Tag, dass die Großmutter mit einem Küchenmesser in das Zimmer der Kinder wollte. Und das ist ja jetzt auch schon dann creepy genug. Und dann gibt es noch so eine Szene, da hört Becker die Oma irgendwie so lachen, die ganze Zeit so richtig laut, dass man so denkt, die guckt gerade irgendeine Comedy-Serie oder so.
Ja, die Szene ist geil.
Die ist cool. Und dann kommt sie so ins Wohnzimmer und die Oma sitzt im Schaukelstuhl und guckt einfach auf so eine leere Wand.
Ja, die gucken nicht mal aus dem Fenster. Da ist nur die Wand, ja.
Und dann sagt sie halt auch noch so, man muss immer lachen, damit die dunklen Dämonen nicht aus ihren Höhlen kommen.
Ich glaube, sie hat in ihrem Kopf ganz, ganz viele dunkle Dämonen. Also das ist ja, ja.
Ja, das ist schon echt eklig. Also so nach und nach passieren da doch viele seltsame Dinge.
Das kann man so sagen. Und da kommt ja dann zwischendurch auch mal so eine Frau vorbei, die dann unbedingt die Großeltern treffen will. Und die rastet ja auch voll aus, weil sie die schon vor lange nicht mehr gesehen hat und so. Und irgendwie ist das richtig komisch. Kommen wir auch später nochmal drauf zurück.
Ja, und so ein Typ ist doch zwischendurch auch noch da.
Stimmt.
Der die auch noch sehen will und sagt, ich habe sie jetzt schon ein paar Tage nicht gesehen.
Ja.
Ja, weil die doch ehrenamtlich da irgendwie im Krankenhaus oder irgendwie so arbeiten, ne?
Mhm. Ja.
Naja, auf jeden Fall spitzt sich das jetzt hier alles so zu, dass auch die Kinder dann sagen, wir gehen mal lieber, irgendwie ist ja alles seltsam und rufen dann ihre Mutter an. Sie haben auch zwischenzeitlich dann nachher auch wieder den Kuchenteig von der Kamera gekratzt gekriegt und ja, weil die Mutter fragt dann, ne, wo sind sie gerade? Naja, sie sind draußen im Garten und dann dreht sie den Laptop halt so und hält den einmal so durchs Fenster, dass die Mutter die Großeltern sehen kann und die stellt dann fest, sind gar nicht die Großeltern.
Und da hatte ich richtig, richtig Panik beim ersten Mal.
Ja, also da wird einem dann auch schon mulmig. Und dann ist erstmal, also ja, das ist schon ein cooler Twist, dass du so, das sind jetzt irgendwelche Fremden. Warum geben die sich als ihre Großeltern aus? Was ist da denn jetzt los? Naja, und die Mutter will dann auch schon die Polizei rufen und sagt, sie ne, ist unterwegs und die beiden sollen noch sich bloß fernhalten jetzt von denen und so und sollen da aus dem Haus raus. Ja, und dann kommen aber die Großeltern um die Ecke mit, oh, wir können mal einen schönen Spieleabend machen.
Das Ding ist, die Mutter ruft sogar die Polizei, aber die Polizei geht nicht ans Telefon. Und du hörst die Mailbox und da sagt auch wohl jemand, ja, hier ist Jerry.
Ah.
Das ist richtig, richtig, mir ist das beim Film nicht aufgefallen. Ich habe das, als ich hier so mir Fakten durchgelesen habe und so, da habe ich das gemerkt. Aber da dachte ich auch so, ey, das ist richtig, richtig cool.
Witzig.
Ja.
Also es ist einfach so eine Klischeegeschichte, die sie sich ausdenken, die dann aber stimmt.
Die halt wirklich eins zu eins hinhaut. Sie haben es quasi vorhergesehen.
Mhm. Gejinxt.
Ja.
Ja, und dann gibt's ja irgendwie dann nochmal so eine Backofenszene. Irgendwie soll Becker schon wieder den Ofen putzen. Also wie viel backt die Frau, dass der ständig dreckig ist? Was ist
naja,
da los?
Und vor allem, wie macht sie das? Kennt sie Backpapier? Also
Naja, diesmal krabbelt dann Becca wieder rein komplett, damit sie auch hinten die letzten Ecken erreicht. Und diesmal macht die Großmutter die Tür auch zu.
Mhm.
Allerdings steht halt auch Tyler daneben und sie wischt nur ganz kurz ein bisschen die Tür ab und macht die Tür dann wieder auf. Und es passiert wieder nichts. Aber es war trotzdem wieder seltsam.
Wir können auch, glaube ich, an der Stelle schon mal spoilern, dass mit diesem Backofen an sich auch nichts passiert in diesem Film. Die machen das einfach nur so, um uns zu foltern.
Also es soll da Hänsel und Gretel-mäßig anscheinend niemand drin geröstet werden, keine Ahnung, ja. Aber es macht einen schon nervös.
So. Finde ich aber irgendwie ein bisschen witzig, dass er da so mit uns spielt und am Ende ist da einfach nichts.
Ja. Naja, und Becca hat dann halt schon so eine Vorahnung, dass wenn das jetzt nicht die echten Großeltern sind, wo sind dann die richtigen Großeltern? Weil ich glaube, dass der Opa da irgendwie am Anfang mal gesagt hat, sie sollen doch bitte nicht in den Keller gehen. Mhm. Und ich glaube, die vermuten, dass das ein bisschen daran liegt, dass da unten Asbest ist oder keine Ahnung, Schimmel, weshalb sie da nicht runter sollen. Und dann schleicht sie sich in den Keller und findet die Leichen ihrer Großeltern.
Ich finde es so dumm, dass sie in den Keller gegangen ist, weil zu dem Zeitpunkt, als sie da einfach nur diesen Spieleabend mitspielen sollen, damit halt nichts passiert, ist ja die Mutter schon losgefahren und wollte ja auch von unterwegs auch immer wieder die Polizei rufen, damit diesen Kindern geholfen wird. Und deswegen dachte ich mir so, dann spielt doch jetzt einfach noch eine Stunde lang Brettspiel und dann kommt dann hier bestimmt auch mal Jerry, der Polizist, der nie ans Telefon geht, weißt du? Also müsste ja nicht jetzt noch in den Keller gehen. Das ist doch jetzt bescheuert. Überlass das doch bitte den ausgebildeten Fachkräften.
Ja, das stimmt. Das hat mich auch ein bisschen aufgeregt. Weil ich dachte, nee, das ist jetzt richtig unnötig. Du begibst dich jetzt unnötig in Gefahr. Aber die kindliche Neugier war größer.
Ja.
Und sie musste natürlich unbedingt als Erste gucken. Ja gut, jetzt hast du zwei Leichen gesehen. Und nu bist du auch nicht glücklicher dadurch.
Und Klamotten.
Ach ja, genau.
Weil die Großeltern, also ich glaube, die Großmutter hat mal erzählt, dass sie sich in einem Park kennengelernt haben. Und das war nämlich auch schon voll die Anspielung. Sie haben sich quasi wirklich in einem Park kennengelernt, aber das war halt, ja, der Park von so einem Sanatorium für Menschen mit schweren psychischen Einschränkungen.
Genau. Und sie findet jetzt eben Klamotten aus dieser Anstalt. Also diese typischen, ja, sieht halt aus wie so
Häftlingsklamotten,
so Overalls. Wo dann auch so ein Schild drauf ist mit, ne, ich glaube, irgendwas mit Sanatorium oder so.
Ja.
Und plötzlich taucht dann Fake-Opa auf und greift Becca an.
Ja, komplett vorhersehbar. Weil ich meine, Tyler konnte die halt einfach nicht beschäftigen, weil natürlich fragt er dann auch, ja, wo ist denn Becca?
Naja, und dann kommt es auf jeden Fall zum, in Anführungsstrichen, Grande Finale, was dann aus einem Kampf mit dem Opa besteht und Spiegelscherben, mit denen man sich da gegenseitig erstechen will und irgendwie kriegen sie dann aber die Großeltern überwältigt.
Naja, also vorher passiert ja noch was Schlimmes, weil, wie gesagt, Tyler hat ja eine Keimphobie.
Ah, stimmt, ja.
Und, oh, also wirklich, ich habe, das war, als ich das jetzt wieder geguckt habe, ich habe so vor Ekel fast geheult, weil dann der Opa nämlich auf Tyler zugeht mit so einer vollen Windel und sagt so, du findest doch Sachen immer so eklig. Und der drückt ihm halt wirklich die Windel mit Kacke ins Gesicht.
Ja.
Und ich meine, das ist, glaube ich, für jeden Menschen der absolute Horror. Aber wenn du dann halt noch so eine Keimphobie hast oder so, ist das wahrscheinlich doch mal ein Ticken schlimmer. Und Tyler dreht ja auch wirklich komplett durch. Also da merkst du dann wirklich, also bei dem sind in diesem Moment wirklich alle Sicherungen komplett durchgebrannt. Und er packt ja quasi Opas Kopf in die Kühlschranktür und haut halt einfach immer wieder drauf. Aber Tyler ist ein kluges Kind. Der haut nicht einmal drauf und hofft, dass der tot ist und weggeht, sondern der haut 20 Mal drauf.
Ja. Ja, und Becca ersticht ja dann zwischendurch noch die Großmutter dann mit so einer Spiegelscherbe, die dann da, ich finde, da hat man es dann ein bisschen übertrieben, weil sie dann wieder so, ja, so eine tiefe, krasse Stimme gekriegt hat, wie als wenn sie besessen wäre. Mm. Dabei sind die beiden ja einfach nur bekloppt.
Ja.
So. Also das ist dann ja auch so ein bisschen der Twist am Ende, weil man ja die ganze Zeit das Gefühl hat, die sind besessen von einem Dämon oder so.
Das dachte ich gar nicht.
Nee, also das war für mich immer so ein bisschen der Eindruck, als wenn die irgendwie besessen wären von was Dämonischem und dann am Ende sind sie aber einfach nur verrückt sozusagen. Es ist nichts Übernatürliches, was ich gut finde.
Ja, es wird ja auch noch erklärt, also zwischendurch gibt es ja auch so das, dass halt quasi so der Böse einmal seine Taktik erklärt. Da sprechen die ja dann auch darüber, da erklärt Fake-Opa dann irgendwie, dass halt die echten Großeltern in diesem Sanatorium irgendwie da gearbeitet haben bei denen. Und er meinte so, ja, sie haben immer von euch erzählt. und wie gern sie euch hatten. Das hätten sie halt nicht tun sollen, wie sehr sie sich auf euch freuen. Also es war anscheinend wirklich geplant, dass die Kinder die richtigen Großeltern besuchen. Aber die haben die dann halt umgebracht, damit sie das haben können, dieses Leben. Und er erzählt auch, dass er seiner Frau wieder quasi Kinder ins Haus holen wollte, weil sie ihre ja leider in den Brunnen getan hat. Wo ich auch so da... Ja, also sie hat sie umgebracht.
Mm.
Und deswegen waren die wahrscheinlich auch da.
Mm. In der Anstalt, ja.
Ja.
Ja, genau, es ist nochmal so ein bisschen Hintergrundstory, finde ich auch gut, dass das nochmal so ein bisschen erklärt wird. Letztendlich gibt es dann ein Happy End. Die Polizei taucht auf, die Fake-Großeltern sind tot. Und dann gibt es am Ende noch, wird es dann noch rund, die Doku, die Kinder gedreht haben. Weil die Mutter dann am Ende dann nämlich noch erzählt, was denn nun damals wirklich passiert ist. Da hätte man ja auch meinen können, dass da irgendwas Stranges, vielleicht auch irgendwas Übernatürliches oder keine Ahnung. Aber die Erklärung ist letztendlich einfach, sie wollte ja das Elternhaus verlassen mit 19.
Mit ihrem Typen, der, glaube ich, auch viel älter war als sie, ne?
Genau, das war ja dieser Lehrer, der dann ja auch der Vater der Kinder, glaube ich, ist. Der wiederum ja dann die Familie irgendwann verlassen hat.
Ja, die Eltern haben ja gesagt, geh nicht mit dem mit, der wird dir das Herz brechen.
Genau. Ja, und deswegen wollte die Mutter sie ja dann auch nicht gehen lassen. Hat sich ihr in den Weg gestellt. Also die Großmutter hat sich der Mutter Loretta in den Weg gestellt. Dann hat halt Mama Loretta die Großmutter geohrfeigt. Und dann kam der Großvater und hat Mama Loretta geohrfeigt. Das war die Story. Und dann ist sie abgehauen. Und dann hat man 15 Jahre nicht miteinander gesprochen.
Ja, es gibt übrigens ein alternatives Ende, beziehungsweise vielleicht einfach eine Szene, die dann weggeschnitten wurde, weil die Kinder ihr dann nämlich noch einen Brief geben, den sie angeblich im Keller gefunden haben, von den echten Großeltern für die Mutter. Und der war wohl auch so ein bisschen in Benzin getränkt, weil wahrscheinlich die Fake-Großeltern den einfach verbrennen wollten. Und da schreiben sie wohl noch mal, hier, wir lieben dich immer, wir verzeihen dir sowas alles. Aber ich finde, das hätte der Film auch echt nicht gebraucht.
War da nicht sogar irgendwas mit einem Brief noch? Oder bilde ich mir das jetzt ein, weil ich es mir so gut bildlich vorstellen kann?
Boah, das überlege ich jetzt auch gerade, weil auf jeden Fall erzählt sie ja... Nee, genau, also die Kinder haben ja, glaube ich, dieses Video und sowas alles halt gemacht, weil sie auch irgendwie ein bisschen wollten, dass die sich wieder versöhnen. Und dann sagen die Kinder ja auch, wie furchtbar das ist, dass die sich ja jetzt nie versöhnt haben. Aber sie sagt ja dann, ja, aber... Es ist okay, also sie haben mir geschrieben oder so und sie haben angerufen. Also ich hatte ja immer die Möglichkeit zur Versöhnung. Und damit ist dann anscheinend auch wieder okay für sie. Sie ist jetzt nicht mehr traurig.
Ja. Und dann könnte das Ganze emotional enden, aber dann gibt es noch einen unfassbar tollen Möchtegern-Gangster-Rap von
ja,
Tyler.
Ja, das habe ich ausgemacht. Da habe ich dann den Film beendet, weil ich dachte, nö. Weil das ist einfach am Ende, steht dann da plötzlich nur noch so... Mein Bruder wollte unbedingt, dass ich das mit ins Video nehme. Und dann rappt halt Tyler. Hast du dir das angeguckt?
Ja.
War schlimm, oder?
Schon.
Ich habe gelesen, weil ich mir diesen Rap ja nicht angehört habe, dass er da irgendwie erzählt, dass er alles überlebt wie Mel Gibson in einem Lethal Weapon-Film.
Lethal Weapon.
Oder so. Und das ist anscheinend total toll, weil in diesem Film Mel Gibson wohl mal einen Opa tötet, indem er seinen Kopf in der Tür zertrümmert. So wie Tyler das ja tatsächlich dann auch gemacht hat. Also eigentlich ein bisschen witzig. Hast du irgendwie was von einem Farbschema mitbekommen in dem Film?
Boah, nee.
Es soll wohl eins geben, aber ich habe es auch überhaupt nicht gemerkt. Aber Shyamalan hat es wohl selber gesagt, dass er mit der Farbe Rot den Tod symbolisieren wollte.
Hm, das kennen wir ja irgendwoher.
Ja.
Bei The Village ist das ja auch so.
Ja, genau. Die Frau, die einmal nachgefragt hat, wo dann die Großeltern sind, die hing dann plötzlich zwischendurch mal kurz am Baum.
Ja.
Die hatte sich dann da erhängt.
Da hatte ich mich halt zwischendurch gefragt, wer hängt denn da jetzt eigentlich?
Ja, das war die. Und die hatte dabei wohl eine rote Jacke an. Dann hat Becca einen roten Pullover an, als sie ihre Großeltern im Keller entdeckt. Dann Fake Opa benutzt beim Spielen... will er halt die rote Figur spielen und sonst sowas. Also da werden halt immer wieder so rote Sachen immer reingestreut, immer wenn jemand stirbt oder bald sterben wird und sowas alles. Damit wollte er wohl Andeutungen machen, aber wie gesagt, ich habe es halt auch gar nicht gemerkt.
Das sollte doch in Spuk in Hill House auch so sein. Da habe ich doch auch noch irgendwie
Genau.
Am Ende dann noch erklärt, dass das da wohl so...
Ja.
Immer irgendwas mit Rot. Ja, gut, ich glaube, das kommt in relativ vielen Horrorfilmen vor, würde ich mal sagen.
Ja. Und das war der erste Found-Footage-Film von Shyamalan. Und er hat damals bei After Earth, den hat er davor gedreht. Und er hat dann die Einnahmen genutzt, um diesen Film hier zu finanzieren. Weil er das wohl alles komplett selber machen wollte, weil er wohl so negative Erfahrungen gemacht hat, dass bei den Filmen, die er vorher produziert hat, immer Leute ihm halt reingeredet haben, die da halt Geld reingesteckt haben. Und deswegen dachte er so ein bisschen, leck mir die Eier, ich mach das jetzt selber. Und das ist der Shyamalan-Film mit dem niedrigsten Budget.
Ja.
Aber ich finde, das merkt man auch gar nicht, weil es ist ja nichts mit CGI. Es ist ja niemand besessen oder irgendwas. Es sind ja einfach quasi alles einfach normale Menschen.
Ja. Ja, von daher kommt das jetzt nicht überraschend.
Merkt man halt einfach gar nicht.
Vielleicht hat er sich auch deshalb dafür entschieden, dass es dann Found Footage werden soll oder so, weil ich dachte mir halt, ich würde den Film, glaube ich, besser finden, wenn er nicht Found Footage wäre.
Ich nicht.
Weil, was nämlich ein Problem oder so ein bisschen mein Problem auch ganz oft wir sind ja gleich am Ende, ne? ist halt, dass bei Found Footage-Filmen ja eigentlich keine Musik gespielt wird. Ja. Es wird ja keine Musik drunter gelegt, weil du hast ja, also du zeigst ja das originale Material. Da liegt ja dann natürlich keine Musik drunter. Ist ja kein Spielfilm, in Anführungsstrichen. Ist ja gefundenes, echtes Material, in Anführungsstrichen. Und ich glaube, das hätte den Film besser gemacht, wenn es kein Found Footage gewesen wäre, sondern so normal. Wir hätten die Geschwister gesehen, die ihre Großeltern besuchen. Und wenn man dann in so richtig gruseligen Szenen, zum Beispiel wie Oma nackt an der Wand kratzt mitten in der Nacht, dann noch so richtig geil Mucke drunter gelegt hätte, ich glaube, dann hätte das besseren Effekt gehabt.
Also ich finde ja Found Footage super und auch hier finde ich super, aber zum Beispiel die Szene, in der die Mutter sagt, das sind nicht eure Großeltern, das ist ja voll die krasse Sache, aber die ist null dramatisch.
Siehst du, und auch da hätte Musik wieder gut getan.
Voll. Oder mindestens eine Sprechpause, weil ich hatte die Szene auch ganz anders in Erinnerung. Aber sie sagt halt wirklich so, das sind nicht eure Großeltern. Seid ihr die ganze Zeit bei diesen Leuten und redet halt die ganze Zeit weiter. Und ich dachte so, ja, das hätte man mehr hervorheben können.
Ja. Also sind wir uns da einig, ja? Auch wenn du Found Footage magst, dass es hier vielleicht besser gewesen wäre, wenn es das nicht gewesen wäre. Weil man muss ja auch sagen...
Weiß ich nicht. Kann sein, dass es den Film besser gemacht hätte, aber ich liebe den Film ja unter anderem schon deswegen, weil es Found Footage ist. Ich bin sehr zwiegespalten.
Ja, weil ich glaube, das meiste spielt ja auch am Tag und dann kommt auch nicht so richtig gruselige Stimmung dadurch auf. Found Footage-Sachen sind ja eigentlich immer meistens, ne, wir erinnern uns, Grave Encounters, Blair Witch Project, was haben wir noch so, ist ja meistens mal irgendwie im Dunkeln. Und dadurch kommt ja dann mehr so diese gruselige Stimmung auf. Aber hier ist ja viel so am Tag. Klar gibt es auch am Tag bizarre Szenen, zum Beispiel wie Oma vor der leeren Wand sitzt und lacht. Also das ist schon auch ein bisschen so.
Ja.
Aber ja, ich glaube, dadurch fehlt dann auch noch mal so ein bisschen gruselige Atmosphäre, dadurch, dass viel am Tag passiert. Ja, und ich glaube auch dadurch, dass es auch nicht so verwackelt ist. Aber gut, was willst du, also, ne, der Film ist 2015 rausgekommen, da gab es halt Sachen wie Blair Witch Project und so auch schon. Also,
ja.
Das ist ja auch das Rad nicht neu erfunden, von daher, was will uns der Film vorgaukeln? Ja, also, wie gesagt, die Idee finde ich gut, ich finde es richtig gut, dass es nichts Übernatürliches war, sondern es ist einfach nur Entflohene aus so einer Nervenheilanstalt und... finde aber, dass man das hätte besser machen können. Aber vielleicht hat es dann doch an Geld gefehlt, weil Shyamalan zu geizig war.
Vielleicht wollte er auch einfach mal einen Found-Footage-Film machen. Das halt auch einfach mit der Grund, weil ich finde es ja auch super. Ich liebe das nach wie vor.
Was sagt ihr? Dann schreibt uns das doch gerne mal.
Ach so, du winkst, weil ich sagen soll, wie wir heißen. Genau, wir heißen auf Instagram... Schreckszene-Podcast auf Twitter, wo ich aktuell fleißig bin, heißen wir Schreckszene. Und ihr könnt uns auch eine E-Mail schicken an schreckszene@podnews.de. Ich habe es auch bei den letzten Folgen irgendwie immer geschafft, die pünktlich auf Twitter zu posten. Bin sehr stolz auf mich, sind auch andere Leute stolz auf mich. Haben den Hashtag stolz auf Lena ins Leben gerufen. Bin jetzt super stolz auf mich.
Schön.
Ja.
So, und nun?
Ja, Watt und Nu. Nu gehen wir Oma besuchen.
Ja. Ist ja jetzt auch bald Weihnachten.
Ja.
Da kann man auch mal die Großeltern wieder anrufen.
Aber die echten. Nicht ja. Die Mörder.
So, dafür habt ihr jetzt 2 Wochen Zeit und dann hören wir uns wieder übernächsten Donnerstag.
Ja.
Tschüss. Tschüss.